Herzlich willkommen beim Tiltrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossen und heute haben wir zwei Themen. Einmal das Thema 5 Monate NIS 2 und ja, was sind vielleicht die ersten Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen, die sich daraus ergeben haben. Und das zweite Thema ist, man könnte sagen, ein kleines Update. Wir hatten schon öfters das Thema der EIDAS. Auch da sind ja schon wieder ganz viele Dinge passiert. Und da wollen wir mal kurz hingucken und draufschauen. Ja, was ist da passiert? Wie immer, kurz nochmal ein paar Informationen zum Teletrust. Der Teletrust oder auch Bundesverband IT-Sicherheit beschäftigt sich ja mit vielen Themen eben genau um das Thema IT-Sicherheit. Die Bewegung, die Geschwindigkeit, glaube ich, gerade bei vielen Themen nimmt wahnsinnig an Fahrt auf, weil natürlich auch Themen wie die AI hier nochmal reinspielen, sowohl auf der Seite der Angreifer als auch natürlich auf der Seite der Verteidigungslinie. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo wir mittlerweile einen Arbeitskreis haben, wo wir uns genau mit dieser Frage, wie und welchen Einsatz hat AI im Kontext von IT-Sicherheit. Mehr dazu findet man wie immer auch auf der Webseite von Teletrust. Und ja, das vielleicht so als kleine Randinformation. Und genau, bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich natürlich gerne erstmal meine zwei Gäste hier ins Feld führen. Und dazu fange ich gerne mal an, Tim auf die Bühne zu führen. Lieber Tim, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Die Bühne ist deine.
Sehr gerne, vielen Dank. Mein Name ist Tim Golli. Ich bin seit 2017 bei der TÜV Informationstechnik GmbH beschäftigt als Auditor für Informationssicherheitsmanagementsysteme. Bin seit September letzten Jahres Fachexperte für Managementsysteme und ja, freue mich, da sein zu dürfen.
Herzlich willkommen. Ich freue mich ebenso. Genau. Und der zweite im Bunde ist Markus. Wir haben mit dir schon mehrere Runden geflogen. Nichtsdestotrotz mag es ja auch Zuhörer geben, die dich noch nicht kennen. Insoweit magst du dich auch noch mal kurz vorstellen.
Ja, herzlich gerne und danke für die Einladung. Dann auch von mir ein Update zu meiner eigenen Person. Mein Name ist Markus Schuster. Ich beschäftige mich jetzt seit gut 25 Jahren mit dem Thema digitale Signaturen und damit halt auch mit der gesamten EIDAS, seitdem man darüber gesprochen und nachgedacht hat, bis hin jetzt zur Umsetzung und auch der sogenannten EIDAS 2.0. Unser Unternehmen, zu dem ich jahrelang gehört habe, ist ja mittlerweile verkauft worden an die Prusalon Group. Und innerhalb der Prusalon Group übernehme ich die Funktion des Head of Business Development. Also genau das, wo wir heute an einigen Stellen im Update zu EIDAS sprechen werden. Was passiert denn da alles so und was kommt da in der nächsten Zeit auf uns zu?
Wunderbar. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich habe ja schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben heute zwei Themen und Markus, du hast ja gerade auch schon nochmal gesagt, wir haben das Thema Update für die EIDAS, aber wir starten mal mit dem Thema der NIS 2. Seit vielen, ich glaube, Jahren reden wir darüber. Das Thema wurde immer wieder so ein bisschen nachgeschärft. Der Gesetzgeber hat ein bisschen gebraucht, bis das dann auch in Deutschland in die Spur gekommen ist. Aber ich habe immer das so ein bisschen betitelt als Nikolausgeschenk. Seit dem 6.12. letzten Jahres ist das Ganze jetzt ja auch in der Gesetzgebung beschlossen und aktiv geworden. Und ja, das sind ja jetzt schon wieder ein paar Monate und spannend wäre eben zu gucken, was ist seitdem passiert. Ich glaube, kein großes Geheimnis, das sage ich noch und dann überlasse ich natürlich euch, dir das Wort, Tim. Ich glaube, es gab ein kleines, wenn nicht auch ein größeres Erstaunen vom BSI, das ja vorher mal gesagt hat, wir gehen davon aus, dass ungefähr 30.000 Unternehmen hier unter diese neue Gesetzgebung fallen werden. Der Schreck war groß, als da nur ungefähr die Hälfte sich beim BSI auch entsprechend angemeldet hat. Aber das vielleicht nur so als einleitende Worte. Tim, wie magst du bei dem Thema starten? Was sind so deine Erfahrungen, die du schon sammeln durftest?
Ja, danke, Markus. Also danke, Carsten. Die Einleitung ist schon richtig. Also es sind rund 30.000 Unternehmen von NIS 2 in Deutschland betroffen. So viele wie nie zuvor. Ne? Unter NIS 1 fielen etwa 4.500. Jetzt sind es 30.000 geschätzt. Viele Unternehmen wissen aber noch gar nicht, ob sie dazugehören. Andere schieben bewusst die Umsetzung auf. Aber es ist halt ein sehr großes Risiko. Vorstände sind persönlich haftbar. Bußgelder sind erheblich. Besonders in der Praxis kann man sehen, dass Governance, Risikoanalysen und Meldewege größere Hürden darstellen als technische Maßnahmen. Und wenn man betrachtet, wo Unternehmen jetzt etwa nach 5 Monaten stehen, da kann man sagen, dass nur jedes 10. Unternehmen etwa NIS2 offenbar vollständig erfüllt. Das geht aus der Studie zur IT-Sicherheit Unternehmen hervor, die das Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in der Wirtschaft Digitalsicher NRW veröffentlicht hat. Okay. 30% der Unternehmen haben noch gar nicht begonnen.
Und, hast du eine Idee oder vielleicht auch aufgrund dieser Umfrageergebnisse, warum die Unternehmen, die sich jetzt bis jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt haben, warum das so ist? Weil du hast gerade schon super gestartet mit, ja, es gibt erhebliche Haftungsrisiken und neben den rechtlichen Parametern wissen wir auch, gibt es momentan mehr und mehr reale Angriffsszenarien, die ja hier auch den Firmen überstehen. Warum passiert trotzdem nichts?
Ein großes Problem ist, dass es so eine Unklarheit über die Betroffenheit herrscht. Die Unternehmen wissen nichts einzuschätzen, sind sie betroffen, sind sie nicht betroffen und schieben daher gewisse Entscheidungen auch auf. Das ist die Erfahrung, die ich mitgeben kann. Ja, die Registrierungspflichten wurden dahingehend eben nicht erfüllt. Man spricht von etwa 15.000 Unternehmen, die sich hätten registrieren sollen. 15.000 Unternehmen, die sich jetzt registriert haben, von etwa 30.000. Mhm. Und über die Gründe lässt sich mannigfaltig diskutieren. Es kann einerseits sein, dass eben die Betroffenheit nicht klar ist, dass Vorstände das Risiko eben nicht sehen und denken, ja, IT-Sicherheit ist eben immer noch ein reines IT-Thema und kein ganzheitliches. Und das ist eines der größten Hürden, die ich sehe.
Ja. Was ja eigentlich nochmal mehr, finde ich, aufzeigt, dass das wichtig war, eine Gesetzgebung voranzutreiben, um hier mehr Awareness zu schaffen. Aber es ist natürlich schade, wenn trotz allem das noch nicht so bei den Unternehmen. Ne?
Absolut.
Ja, absolut. Aber sprechen wir mal über die Unternehmen, die jetzt schon gegangen sind. Du hattest gerade gesagt, ungefähr jedes 10. Und ich vermute mal, wenn man das umrechnet, jedes 10. von der Hälfte, die sich mal haben. Also lass mich kurz rechnen, bei 15.000 jedes 10. Es wären dann 1.500, die da schon die Reise gegangen sind. Heißt, wir haben ja noch relativ viel andere Unternehmen, wo ganz viel passieren muss. Wo stehen die? Wo hapert es? Sind die auf einer guten Reise? Ich weiß, es kann wieder ganz unterschiedlich. Es gibt wahrscheinlich keinen konkreten. Aber was sind so die aus deiner Erfahrung eben die Punkte, wo es momentan besonders hapert?
Ja, also die größten Hürden aus der Praxis, die ich mitbekomme, sind tatsächlich, dass die Sektorenlogik und die Schwellenwerte oft unklar sind. Das heißt, Unternehmen müssen immer noch ihre Betroffenheit klären. Dann fehlen oft Verantwortlichkeiten. Vorstände stehlen sich teilweise immer noch aus der Verantwortung, obwohl es gesetzlich klar verankert ist, dass sie in der Verantwortung stehen. Dann kann man sagen, dass sogenannte Basiselemente unvollständig sind, wie zum Beispiel fehlende Assetlisten oder Risikoanalyse falsch oder das Risikomanagement falsch gelebt wird. Und es sind auch teilweise uneinheitliche Verfahren, was Meldepflichten angeht. Wenn man sich anschaut, teilweise sind Unternehmen, wenn man bedenkt, zum Beispiel in der TK-Branche unterwegs, die müssen an die BNetz A melden, die müssen ans BSI melden. Und wenn es ein Datenschutzvorfall ist, dann noch an die Landesdatenschutzaufsicht. Und da sind es eben uneinheitliche Wege, die die Unternehmen im Grunde als Hürde sehen. Und zu guter Letzt kann man noch festhalten, dass es auch teilweise komplexe Lieferketten gibt und die Unternehmen im Grunde eine fehlende Kontrolle über Dritte haben. Ne? Also die Zulieferer, die einen kritischen Dienst bereitstellen, die sind auch Teil des Risikomanagements. Und das wissen viele Unternehmen noch nicht.
Ich glaube, das war ja auch einer der großen Erweiterung letztendlich mit der NIS2, ne, dass eben genau dieses Thema Lieferantenmanagement nochmal eine ganz anderen Stellenwert bekommt. Und ich hatte schon auch Gespräche und ich vermute mal, es wird bei der ähnlich gewesen sein, dass Unternehmer natürlich auch vor eine riesen Herausforderung gestellt sind, wenn es ein größeres Unternehmen ist, durch ihre Lieferantenlisten gehen und sehen, oh, da sind jetzt mal 2000 Lieferanten. Wie bewerte ich die erst einmal intern? Wer davon ist wirklich ein kritischer Zulieferer oder wer macht vielleicht dann doch nur die Bleistifte, die nicht ganz so kritisch sind? Und dann ja im nächsten Schritt auch mit den Lieferanten in den Austausch zu gehen, um zu gucken, was haben die getan? Das ist vermutlich ein ähnliches Thema, was du dann da meinst, ne?
Vollkommen richtig. Die Unternehmen stehen auch vor absoluten Ressourcenengpässen. Wir wissen, wir haben ja Fachkräftemangel in Deutschland. Die Sicherheitsorganisationen können sich nicht alle gleichzeitig auf diese Themen stürzen. Und so wie du sagst, Unternehmen haben ja in ihrer Supply Chain oft ganz viele Unternehmen, teilweise mehrere tausende Unternehmen, Zulieferer, Dienstleister. Da ist es erstmal organisatorisch schwierig, diese zu identifizieren. Welche sind denn wichtig für mich? Welche sind weniger wichtig für meine kritische Dienstleistung? Aber auch, die Regeln zu überlegen, wie bewerte ich denn diese Lieferketten? Wie bewerte ich denn meine Lieferanten? Und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem für die Unternehmen aktuell.
Kann ich nachvollziehen, ja. Hast du schon mal gehört, weil das könnte ich mir vorstellen, könnte eine spannende Idee sein, dass es da auch, ich sage es mal, so eine Art Bewertungsplattform gibt, weil ich stelle mir umgekehrt vor und ich kenne beide Seiten. Wir haben eben auch Kunden, die in dem Kontext unterwegs sind und wo wir wiederum aufgefordert werden, jetzt, ich nenne es jetzt mal, Fragebögen auszufüllen. Wenn man das einmal tut, ist das fein. Wenn man jetzt aber von unterschiedliche Fragebögen bekommt, die man ausfüllt, wird das etwas, wo man irgendwann denkt, puh, das wird jetzt aber auch lästig. Also ich verstehe den Kontext und natürlich tun wir das alles ganz brav, aber es ist natürlich viel Arbeit. Also Ressourcen hast du gerade schon angesprochen. Gibt es da aus deinem Wissen schon etwas, was es für alle Beteiligten leichter macht? Weil ich sag mal, wenn ich so einen Fragebogen einmal ausgefüllt habe und das auf so einer, ich nenne es jetzt mal, eine Austauschplattform liegt, könnte ich ja vielleicht dem Nächsten sagen, guck mal da habe ich schon alles soweit ausgefüllt, da kannst du dir das mit diesen Zugangsdaten runterziehen oder ich schicke dir einen Link oder sonst irgendetwas. Würde ja vielleicht für alle das Leben leichter machen, aber vielleicht freue ich mich auch gerade noch ein bisschen.
Ja, der Traum ist tatsächlich schön, aber ich denke, ist auch schwierig umzusetzen, weil man auch schauen muss, in welchem Kontext denn die Aussagen getroffen werden. Wenn das eine kritische Unternehmen oder eine besonders wichtige Einrichtung den Zulieferer A hat und eine weitere besonders wichtige Einrichtung auch Zulieferer A, heißt es ja nicht, dass die Zulieferqualität an beiden Stellen gleich ist. Das heißt, ich denke, dort zu standardisieren, könnte vielleicht ein Problem darstellen, was die Zulieferqualität angeht. Die muss ja gemessen werden. Aber wenn es darum geht, einen Standard zu entwickeln, um generell erstmal meine Zulieferer zu identifizieren und auch diese zu messen und oder die Frage zu stellen, gibt es denn ein implementiertes ISMS? Ist es aus meiner Sicht sinnvoll, über Zertifizierungen nachzudenken? Denn Zertifizierungen von dritten unabhängigen Prüfanbietern und Zertifizierungsunternehmen bieten einen guten Start und einen guten Standard, um, wenn der Scope passt, der Zertifizierung, einen Fragebogen im Grunde zu umgehen.
Das haben wir bei uns auch schon mal intern diskutiert, dass wir davon ausgehen, und vielleicht merkt ihr das ja gerade auch schon, das genaue Thema Zertifizierung, ich denke mal, du zielst unter anderem ab ja auch auf die 27001, wenn wir im Bereich IT-Sicherheit sind, dass das eigentlich einen Punkt geben müsste, weil ja die Anforderungen jetzt auch nicht nur im Kontext von NIS2, aber da natürlich nochmal im Besonderen ja eine Möglichkeit sind, sowohl als Unternehmen zu sagen, okay, damit habe ich vielleicht nicht mehr jeden Fragebogen, sondern schicke einmal das Zertifikat hin und habe damit zumindest schon mal so einen ersten Haken für meinen Kunden dann auch in dem Lieferantenbewertung. Merkt ihr an der Stelle auch schon etwas, dass das mehr auf euch zukommt, mehr das Thema hochploppt oder noch nicht sehr?
Seitens der Lieferanten noch nicht, aber was wir sehen, ist tatsächlich, dass Unternehmen ihr Lieferantenmanagement gerade ziehen möchten, standardisieren wollen und dass dort auch Gap-Analysen für Lieferanten gefragt werden, dass dort aber auch Unternehmen, die Zulieferer sind, bei uns anfragen, inwieweit sie denn ihre Verpflichtungen umgesetzt haben, um auch der sicheren Lieferkette zugehörig zu sein.
Ja. Okay, auf jeden Fall viel Arbeit. Hast du ein Gefühl, beziehungsweise andersrum, ich fange nochmal damit an, du hattest ja gesagt, ungefähr 10% der Unternehmen sind schon durch. Jetzt werden die ja vermutlich nicht erst vor 5 Monaten angefangen sein, um jetzt schon den Haken dran zu haben. Könntest du eine Schätzzahl nennen, wie lange ein Unternehmen braucht? Ich weiß, hängt von der Unternehmensgröße, von dem, was ist schon da, etc. pp. Aber was würdest du so denken, wie lange braucht es, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, wir haben bis jetzt so die Basics, aber eigentlich uns mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Wie lange braucht es, um hier, ich sag mal, sattelfest zu sein?
Um ein ISMS aufzubauen, ist es verpflichtend, dass man den sogenannten PDCA-Zyklus einmal durchlaufen hat. Das heißt, dass über die Planung eines ISMS zur Umsetzung und die Kontrolle es eine gewisse Zeit benötigt, um eine gewisse Reife der Prozesse darstellen zu können. Aus meiner Erfahrung heraus benötigt man circa mindestens mal ein Jahr, um eine Zertifizierungsreife zu erlangen und reife Prozesse zu haben und diese auch umzusetzen.
Mhm. Würde ich auch bestätigen, und ich überlege gerade, ob ich das sage, was ich jedes Mal sage in diesen Runden. Zuhörer kennen das vermutlich schon. Wir alle kennen, glaube ich, diese Werbung ISO 27001 in 3 Monaten, wo ich mal denke, so, okay, hört sich nett an, und als Käufer bin ich sicherlich auch gewillt zu sagen, wow, damit habe ich das Thema schnell in der Tasche, aber danke dir nochmal auch für deine Einschätzung. Ich mag das immer selber nicht sagen, dass es eben einen gewissen Rhythmus hat und dass es eben nicht nur darum geht, hinterher den Stempel zu haben, sondern man braucht die Prozesse und die brauchen einen gewissen Reifegrad.
Genau so sieht es aus, ja.
Wunderbar, danke dir dafür, und wir haben uns nicht abgesprochen vorher. Genau, also mindestens ein Jahr würde ich auch denken. Was denkst du, ist ja der größte, vielleicht hast du es sogar indirekt schon gesagt, weil ich glaube, wir haben ja mehrere Themenschwerpunkte. Wir haben ja einmal den Menschen als solches, die Prozesse, wir haben auch die Technik. Wo denkst du, ist der größte, ja, die größte Hausaufgabe, oder ist das auch wild verteilt?
Meiner Erfahrung nach ist es wirklich die größte Aufgabe, in die Projektkommunikation zu gehen. Das heißt, man muss, um Prozesse zu ändern, zu verbessern, in die Köpfe kommen. Jeder Prozess wird durch Menschen gelebt, und wenn man ein ISMS aufsetzt, ist es absolut notwendig, die Stakeholder der Prozesse mit in das Projektteam aufzunehmen, um dort auch zu sensibilisieren und um dort auch die Ziele festzulegen und auch zu kommunizieren, was man vorhat, wohin man möchte, um dann die Prozesse organisch in die Unternehmenslandschaft fortpflanzen zu lassen.
Mhm. Wie ist da so die Erfahrung? Ist da eher eine Offenheit auch in den Unternehmen, oder ist es eher so, eigentlich haben wir keine Lust auf dieses Thema, aber wir machen jetzt irgendwie, weil es halt sein muss?
Beides hat seine Daseinsberechtigung. Ja. In Unternehmen, die bereits IT-lastig unterwegs sind, da ist die Implementierung eines ISMS tatsächlich ja schon fast DNA eines Unternehmens. Also auch die DNA der Softwareentwickler, der Systemintegratoren, also alle, die dann in dem Bereich Wertschöpfung tätig sind. Schaue ich mir aber zum Beispiel an, aus meiner Vergangenheit hatte ich mal eine Agentur zur Prüfung, eine Marketingagentur, und die wollte ein ISMS ISO 27001 zertifizieren lassen. Die waren ganz weit weg davon. Die waren nicht strukturiert. Das war ja sehr kreativ, auch in der Auslegung der Norm, der Standards. Es war ein wunderbares Audit, aber es hat leider nicht zum Zertifikat gereicht. Also es hängt eben davon ab, in welcher Branche man tätig ist, glaube ich auch. Es hängt auch davon ab, wie man sich technisch und organisatorisch aufstellen möchte. Also es ist halt Führungsthema. Es ist ein Führungsthema. Das ISMS ist halt, wir reden von einem Managementsystem. Es kann nur top-down funktionieren, und man muss eben in die Köpfe kommen. So, ja. Man muss sich unternehmensweit dazu committen, dass man ein ISMS implementiert und es auch weiterpflegt, es auch prüfen lässt, sich mit den Auditoren auseinandersetzt. Und das dauert eben, und deswegen schafft man es auch, ein ISMS nicht in 3 Monaten aufzusetzen, wenn man sich ein Set an Dokumenten kauft und sagt, so, das ist jetzt ja mein ISMS. Ein ISMS ist eben kein Dokumentenset, kein Satz von Dokumentenvorlagen, die man eben auszufüllen hat durch Lückentexte. Nein, es sind Prozesse. Und die Prozesse müssen beschrieben werden, die müssen nachhaltig sein, die müssen sich verbessern. Und darum geht es bei der Implementierung, bei der Prüfung eines ISMS.
Ja, absolut. Das, was ich nochmal so als Unterschied entdeckt habe, wir haben manchmal den Fall, dass Unternehmensleitung, das hast du ja gerade schon gesagt, ist ein Führungsthema, und das würde ich sofort unterschreiben, dass das einige Unternehmen wirklich sehr, sehr gut darin sind, das als einen sehr positiven Prozess auch zu betrachten, eben nicht zu sagen, na gut, wir müssen hier eine Zertifizierung machen, sondern als Chance das begreifen. Ich glaube, mein Lieblingsgespräch war, wo ein Geschäftsführer sagte, naja, wir sind in einem Konstrukt, wo wir auch eine amerikanische Mutter haben, und dadurch, dass wir das jetzt implementieren, bekommen wir mehr Eigenständigkeit in unserem Unternehmen in Deutschland. Und damit war ein so positiver Blick auf dieses Thema gesetzt, was jetzt ja gar nichts erstmal mit der Umsetzung als solches zu tun hat, aber mit einem, wow, dadurch bekommen wir mehr Eigenständigkeit und können viel besser intern agieren. Und das hat mich beflügelt. Ich glaube, das hat alle in diesem Projekt total beflügelt, weil es eben nicht mehr darum ging, irgendetwas zu tun, was man tun muss, sondern weil es einen Mehrwert schafft. Das ist natürlich dann die Kür, würde ich sagen.
Das ist die Kür. Und wenn man schafft, wenn man vermeintlich trockene Themen, die halt die Implementierung eines Standards mit sich bringen, dabei Spaß zu haben und daraus einen Mehrwert generieren kann, dann hat man eine Win-Win-Situation. Absolut korrekt, ja. Sehe ich auch so.
Ja, immer. Hättest du einen Prozentwert, wo du sagst, wie oft das gelingt, aus deiner Erfahrung?
Ich sag mal, es hält sich die Waage. Sagen wir, wir sprechen mal von 50-50. Also ich sehe es gerade in großen Konzernen, die wir prüfen und unsere Kunden nennen dürfen. Da ist es tatsächlich ein Mehrwert, der geschaffen wird, und da ist auch eine gewisse Sensitivität, ob der Implementierung und der Prüfung von Managementsystemen. Aber gerade bei kleineren Unternehmen, oder KMUs, Mittelständlern, die jetzt eben auch im Rahmen von NIS2, wenn sie betroffen sind, ein ISMS implementieren müssen, entsprechend gibt es halt hohe Investitionsraten und hohe Investitionsvolumen. Das Geld muss erstmal verdient werden. Also ich denke, dass es da Unterschiede gibt, und die sind auch vollkommen richtig. Und auch die Umsetzungsreife und die Umsetzungstiefe unterscheidet sich natürlich auch von den monetären und den personellen Möglichkeiten, die ein Unternehmen hat. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, ein Unternehmen kann zertifiziert und kann gut durch eine Prüfung kommen, wenn es eben ein Basislevel hat, wenn es den Prozess gut darlegt mit einem niedrigen Reifegrad. So startet man meistens mit einer Initialprüfung. Mhm. Und man wird halt immer besser mit der Zeit. Und wenn man dann sieht, auch als Prüfer, als Auditor, und meine Erfahrung ist halt, wenn ich begleite die Kunden, die Audities über mehrere Jahre, das baut ja ein Vertrauensverhältnis auf. Und wenn man dann sieht, dass die Audities reifer werden in ihren Prozessen, dass man immer weiter in die Köpfe kommt, dass sie einsehen, aha, Informationssicherheit ist nicht nur ein Produkt oder ein Prozess, welches uns hindert, unsere Arbeit zu tun, sondern einen Mehrwert schafft und man dabei unterstützen kann, macht es allen Beteiligten sehr viel Spaß.
Super, das ist doch ein guter Ausblick. Apropos Ausblick, und danach würde ich mal umschwenken, weil ich hatte es befürchtet, man bleibt beim Thema und man könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang darüber reden, aber genau, Ausblick, was denkst du, was so in den nächsten, sagen wir die nächsten 5 Monate, da nochmal an Erfahrung obendrauf kommen wird, was werden vielleicht noch Punkte sein, die, ja, womit wir so rechnen werden? Ist da so Gedanken von deiner Seite?
Ja, also ich kann sagen, dass ich im Moment zwei Welten sehe. Ne, auf der einen Seite sind Unternehmen, die sind im Blindflug, ohne vollständige Transparenz über ihre IT und mit massiven regulatorischen Druck. Aber auf der anderen Seite sind Unternehmen, die NIS2 nutzen, um ihre Sicherheitsorganisation inklusive Notfallorganisation und physische Sicherheit wirklich neu aufzubauen, mit klarer Governance, einem Risikomanagement und echter Resilienz. Und ich glaube, dass zum Letzten, dass die Anteile größer werden, dass die Unternehmen verstehen, warum sie Informationssicherheit umsetzen, dass sie einen Mehrwert schaffen und dass damit auch ihre Reifegrade größer werden. Und man muss ganz klar festhalten, dass eben die Umsetzung von NIS2 ein Projekt ist, was Struktur braucht und ein klares Zielbild hat. Und ja, wenn man dieses Zielbild weiterfasst und sieht, dass es einen Mehrwert gibt, dann werden Unternehmen resilienter aufgestellt für die Zukunft und unterstützen auch so, ja, im Rahmen der Bevölkerungsschutzes.
Ja, perfekt. Letztendlich ja genau das Ziel, was ja auch erreicht werden sollte mit diesem Gesetz. Und manchmal braucht es ja diesen kleinen Schubs, nenne ich es mal, dass die Unternehmen das Thema nochmal etwas ernster betreiben. Und gut, wir sehen, es gibt noch viele, die haben noch einiges an Hausaufgaben und müssen das Thema vielleicht erstmal für sich definieren und wirklich dann auch ernst nehmen. Aber die schöne Nachricht ist ja, dass zumindest 50% roundabout da schon auf der Reise sind. Einige schon sehr, sehr gut. Andere haben noch ein bisschen was zu tun. Aber die Richtung stimmt. Und das ist ja zumindest mal ein positiver Ausblick vielleicht. Und
ja. Ja, vielleicht kann man da noch Handlungsempfehlungen geben für die Unternehmen, die betroffen sind und eben noch nicht so weit sind. Wichtig ist, dass sie jetzt die Betroffenheit und Verantwortlichkeiten klären. Die Vorstandsebene muss eindeutig einbezogen werden. Man sollte mit einer Gap-Analyse starten, sprich man sollte Risiken messen, Assets definieren und Meldewege priorisieren und das Wichtigste an der Stelle Ressourcen und Zeit realistisch einplanen. Sprich man sollte externe Expertise nutzen. Ja, und ja.
Ja. glaube, damit haben wir jetzt schon mal einen klaren Punkt gesetzt. Vielen Dank schon mal bis hierher, Tim. Dann, lieber Markus, wir hatten im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt, wie streift das Thema NIS2 eben auch deine Baustelle? Vielleicht ist ja das der passende Übergang und Einstieg. Wo hast du Berührungspunkte?
Ja, zum einen betrifft es sicherlich unsere verwendeten Vertrauensdiensteanbieter, die halt hier entsprechende sichere Netzwerk-IT-Infrastrukturen halt aufbauen und treiben müssen, dass sie Vertrauensdiensteanbieter sein können. Aber ich hatte ja jetzt ein wenig Zeit, mit zuzuhören und auch nochmal etwas nachzudenken. Und unser Update zu AirIDAS fiel mir dabei auf, ist eigentlich sogar kein Update, sondern an einer Stelle ein Upgrade. Wir haben uns im dem letzten Call ja mal darüber unterhalten, was so auf der Seite der EID, der EUDI Wallet getan wird mit der Verlagerung der EID in Smartphone hinein, um sich sicher identifizieren zu können und Attributzertifikaten und so weiter und so fort. Gehen wir sicherlich gleich auch nochmal etwas genauer drauf ein, wo wir da gerade stehen. Aber das Upgrade ist tatsächlich, dass man sich auf Seiten der EU Gedanken gemacht hat, wenn ich jetzt die Identität einer natürlichen Person halt habe, ist es nicht genauso wichtig, die Identität einer juristischen Person zu haben und für die juristische Person hier das Gleiche zu ermöglichen wie für die natürliche Person. Und dieses Instrument für die juristische Person ist die European Business Wallet. Das ist dann keine Wallet, die ins Smartphone reinkommt. Die ist also komplett anders gedacht. Aber sie soll der zentrale Baustein werden für die Kommunikation von B2B und auch B2G. Sprich also alle Dinge, die wir gerade vielleicht so nicht irgendwo nochmal berühren, was KYC ist und KYS, also kenne deinen Kunden und kenne deinen Lieferanten, und zwar nicht auf Namensebene, sondern was ist der, bezahlt er seine Steuern? Das sind ja die Fragebögen, die du gerade auch mal so genannt hast, die so regelmäßig reinkommen. Ist er vernünftig sozialversichert und so weiter und so fort? Das werden Attribute sein, die halt auch für juristische Personen ausgestellt werden können. Heißt also, ich habe ja hier eine zentrale Plattform, wo ich diese Attribute drin ablegen kann. Und was die Business Wallet zusätzlich können soll, sie soll weitere Vertrauensdienste unterstützen, wie Siegel, also die Signatur einer juristischen Person, aber halt auch die Anschlussmöglichkeiten an Einschreiber- und Zustelldiensten. Heißt also, wir sind hier digital in der Lage, dass sich Unternehmungen sauber, sicher identifizieren können und halt gesichert Unternehmensinformationen denjenigen übermitteln können oder bei denjenigen abfragen können, wo sie ein entsprechendes berechtigtes Interesse halt dran hat haben. Und das, denke ich mal, wird die Digitalisierung im Punkte der Kommunikation hier nochmal komplett neu strukturieren, so dass ich wesentlich einfacher an diese Informationen halt herankomme, wenn ich etwas sage, ich brauche jetzt Informationen zu meinem Zulieferer, ist da noch alles in Ordnung, kann ich nachfragen, ist da noch im Handelsregister eingetragen, ist er noch sozialversicherungspflichtig für seine Mitarbeiter, hängt dann irgendwo hinterher und so weiter und so fort. Und das kann ich mir vorstellen, könnte ein sehr gutes Werkzeug sein, um halt auch hier dann im weiteren Umfeld einer nichts so zu sagen, okay, ich komme hier auch mit diesem Baustein etwas weiter. Aber ich bin generell davon überzeugt, dass das ähnlich wie dein Game Changer, die EUDI Wallet für die natürliche Person ist, wird die Business Wallet das dann tatsächlich für die Unternehmenskommunikation sowohl im behördlichen Rahmen als auch natürlich im unternehmischen Rahmen massivst verändern.
Es hört sich gerade grandios gut an. Also ich musste gerade dran denken, eben wurde ich aber ein bisschen in die Schranken gewiesen, dass mein Traum doch nicht Realität wird. Das hört sich jetzt gerade doch ein bisschen danach an, weil mir kommt als erstes die Bedenklichkeitsbescheinigung, die wir regelmäßig einholen bei allen möglichen Krankenversicherungen, für alle möglichen Ausschreibungen. Wenn das schon nicht mehr da ist, hätte ich nichts dagegen. Und da ist natürlich dann ein Riesenpotenzial. Hört sich super spannend an, eben zu sagen, es ist wieder zum Thema Bürokratisierung oder Entbürokratisierung, was ja momentan gefühlt für mich eine große Headline ist, die aber leider an Erfüllung krankt. Wäre das ja wirklich eine Möglichkeit, dort auch mal wirklich Schritte nach vorne zu machen, wenn ich richtig verstanden habe.
Ja, absolut. Dadurch, dass wir hier über wirklich einen automatischen Austausch von wesentlichen Informationen, Handelsregisterinformationen und so weiter und so fort halt sprechen, insbesondere auch wenn ich zu meinen Behörden halt kommunizieren muss oder will oder halt auch, weil da stürzen sich natürlich momentan die kompletten Banken drauf, so mal ein Darlehen für ein Unternehmen kann dadurch komplett digital abgewickelt werden und halt alle Informationen können darüber beschafft werden. Bis hin ist der Geschäftsführer tatsächlich alleinvertretungsberechtigt und man muss nicht alles zusammensammeln. Das muss man zwar quasi mit der Business Wallet erst einmal machen. Und das wird auch noch ein Weg sein. Man kann sich vorstellen, dass wir, wenn wir über diese Themen reden, wir hatten am 28.04. den EIDAS Summit, wo auch etliche vom BMDS da waren, aber auch viele, viele aus der Wirtschaft. Die ganz Großen, die sind natürlich ganz heiß dahinterher und die würden lieber heute schon eine Wallet einsetzen als morgen, obwohl da auch noch nicht alles wirklich fertig ist. Da wird noch sozusagen dran gefeilt in Brüssel. Aber wir werden auch sicherlich uns überlegen müssen, wie holen wir kleinere Unternehmungen ab, die halt eben eine Wallet nicht so betreiben können, wie das große Konzerne dann halt machen können, die dann auch sicherlich eine Wallet on-prem hinstellen. Da gibt es Gedankenmodelle, dass halt die großen Konzerne ihren eigenen Zulieferern vielleicht sogar die Wallets dann halt auch zur Verfügung stellen und. Also wir werden hier, deswegen ist der Traum noch nicht so ganz so wunderschön, den du haben kannst, weil die Plattform, die Idee ist da, ja. Wie es genau ausgestaltet wird, das kennen wir hin und wieder von der EU an der einen oder anderen Stelle, das ist eben noch nicht klar. Und dann muss es halt darüber gehen, wie setzen wir das gemeinsam halt um. Und das wird dann nachher natürlich der Punkt sein, wird es schnell eine erfolgreiche Geschichte oder brauchen wir doch noch ein bisschen, bis das Ganze dann so über die komplette Unternehmungen und Behörden funktionieren kann, wie eigentlich gedacht.
Okay, also es sind noch ein paar Schritte zu gehen, aber die Verbindung haben wir sehr schön hergestellt, finde ich, zwischen den beiden Themen, weil ich weiß, auch das war ja oder ist ja für die Unternehmen, die sich dort entsprechend melden wollen, / müssen zum Thema NIS2, ein nicht ganz so einfacher Weg, indem man, glaube ich, dann über das Elster-Portal gehen musste, aber das war dann auch nicht die persönliche Anmeldung, sondern es war ein extra Unternehmenskonto, was man anlegen musste und damit war die erste Hürde schon im Raum und das hilft uns jetzt nicht weiter, dass es dann vielleicht bald eine andere Lösung gibt, aber das wäre ja im Grunde genommen dann, wenn ich dich richtig verstehe, zukünftig vielleicht darüber die Möglichkeit als Unternehmen sich zu authentifizieren und dann diese Schritte einleiten zu können.
Absolut. Und damit hast du auch schon wieder eine typisch deutsche Hürde angesprochen, weil wir haben uns ja schon Gedanken gemacht an einigen Stellen, wie wir kommunizieren wollen, wie einige Sachen laufen sollen. In dem Eudi-Wallet-Umfeld spricht da nur mal die Bund-ID halt an, wo wir ja was Selbstständiges getan halt haben. Sowas wie das Elster-Netz, ja, da gibt es auch sehr, sehr viele Sachen. Oder halt gerade im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs gab es einen Auftrag über den IT-Planungsrat, wo sich gerade die FITCO sehr stark halt drum kümmert, wo vielleicht wieder so ein nationales Eigengebrösel nach oben kommt. Mhm. Und hier werden wir einfach sehen, ob sich tatsächlich der Gedanke der EU, die erstmal die Verwendung einer Wallet für Unternehmen freigestellt hat, da gibt es keine gesetzliche Verpflichtung zu, aber für Behörden sieht es schon an der Stelle etwas anders aus, ob man allein durch die Motivation, dass das alles einfacher wird, europaweit einheitlich wird, dass darin so viel liegt, dass wir und nicht nur wir Deutschen, sondern gegebenenfalls auch in anderen Ländern, diese proprietären Systeme, diese eigenen Gedankengänge dann tatsächlich auch fallen lassen und sagen, okay, wir haben hier keinen besonderen ERV mehr im Bereich von Deutschland, sondern es werden Einschreibungen und Zustelldienste mit Business Wallet genutzt. Ich ende damit, dass wir auch nationale proprietäre Systeme halt haben, die da dann eigentlich auch, ja, es gibt nur einen Erfolg, wenn die dann halt auch durch die Ideen der EU abgelöst werden.
Ja, gut, das bleibt natürlich eine spannende Frage und wird sicherlich noch eine längere Zeit dauern, bis sich da Antworten ergeben. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Von daher gucken wir mal, was passiert. Ne?
Ja, wir können vielleicht so ein bisschen darauf hoffen, die EU hat ja auch schon mit der Einführung der EIDAS so ein paar andere Sachen einfach dann halt vorgeschrieben. Ich erinnere nur dabei daran, wenn man halt ein Produkt in Umlauf bringt, was nachher als Elektroschrott eventuell irgendwann endet, dann muss man sich tatsächlich an einem zugehörigen EU-Portal mittels eines Siegels einmalig identifizieren. Das ist nicht eine Killer-Applikation zur Verwendung des Vertrauensdienstes qualifiziertes elektronisches Siegel, weil ich brauche es exakt ein einziges Mal und muss dafür Stand heute eine Siegelkarte kaufen, Kartenleser kaufen und auch dann noch Software kaufen. Aber der EU ist das an dieser Stelle total egal. Die sagen, das qualifizierte elektronische Siegel ist genau da das richtige Instrument. Und wenn du, liebes Unternehmen, das nicht noch häufiger an anderen Stellen einsetzt, ist das nicht unser Problem als EU, sondern deins. Aber dadurch, dass ich immer wieder als EU für meine weitere Regulatorik immer wieder in den Baukasten der EIDAS reingreife, um da die richtigen Werkzeuge reinzusuchen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch einen gewissen nationalen Druck halt gibt, dann zu sagen, dann verwenden auch wir dann halt in Deutschland genau diese Werkzeuge und lassen uns nicht was anderes einfallen.
Okay, ich drücke mal die Daumen für uns alle, dass das in diese Richtung geht. Finde ich ein super spannendes Upgrade. Aber dann lass uns vielleicht nochmal auf das Update gehen. Was hat sich da schon so verändert in der letzten Zeit?
Ja, also für alle die im letzten Podcast sich den nicht anhören konnten, da hatten wir ja sehr stark über die Eudi Wallet gesprochen, sprich über halt meine Brieftasche im Smartphone, wo auch halt sicherlich noch so vor gut 12 Monaten immer wieder gesagt wurde, naja, ob die Ziele erreicht werden, dass jeder Bürger am Anfang von 2027 dann so eine solche Wallet in der sich herunterladen können und den Smartphone laden können. Das Update können wir geben, auch wiederum vom Summit wiedergegeben. Dort war der zuständige Referent des BMDS auch direkt vor Ort, der von sich aus auch nochmal gesagt hat, dass es keinen Zweifel gibt und es so sein wird, dass am 2.1., diesen Tag können wir uns also schon mal im Kalender markieren, 2027, der Bund eine Eudi Wallet, den Namen, wie diese App dann heißen wird, hat er noch nicht verraten, aber man arbeitet daran, dass es halt ein toller Name wird. Bin ich gespannt drauf. Aber jeder Bundesbürger wird sich diese Wallet kostenfrei herunterladen können, die zunächst zwei Funktionalitäten halt hat. Einmal halt die Aufnahme der EID, dass ich mich also elektronisch identifizieren kann, aber auch schon in einem gewissen Umfang die Aufnahme von Attributzertifikaten. Da schaut man momentan nach Anwendungsfällen. Was könnten das denn für Attributzertifikate sein? Das könnte sowas sein wie der elektronische Kfz-Brief oder der elektronische Führerschein oder die elektronische Gesundheitskarte oder das elektronische Hochschulzeugnis. Und, da gibt es jede Menge mehr. Je nachdem, mit welchem Wirtschaftsteilnehmer man sich da unterhält, neigen die dann eher zu den einen Attributen oder zu den anderen. Wenn man sich mit den Banken unterhält, dann sagen die natürlich ganz klar, wir brauchen hier genau die Attributszertifikate, die wir benötigen, wenn wir einen Verbraucherkreditvertrag abschließen wollen und so weiter und so fort. Also das wird der nächste Bereich sein, der aber dann wachsen wird. Aber warum kann man den Worten des Bundesministeriums für Digitalisierung, Staatsministerium an der Stelle dann doch so vertrauen? Weil es eine Bundesagentur unter dem Namen Sprint gibt, die das Ganze managen und leiten und wo es auch seit dem ersten Quartal dieses Jahres, meine ich, eine Sandbox gibt, wo alle Teilnehmer halt mit dran teilnehmen können und jetzt schon die Möglichkeiten der Wallet ausprobieren können in dieser Sandbox. Das heißt, wir reden hier nicht, da wird irgendwo was im stillen Kämmerlein implementiert, gemacht und getan und dann gibt's Magic 2.1.2027, sondern nein, die, für die das interessant ist, die die teilnehmen wollen, können hier aktiv dran teilnehmen. Und das sind momentan schon mehr als 100 Wirtschaftsunternehmen, die das tun, die sich daran beteiligen, um hier halt diese Möglichkeiten sich anzugucken. Wir selber als Haus haben letztes Jahr auf der Smart Country Convention gemeinsam mit einem Vertrauensdienstanbieter gezeigt, wie man zum Beispiel mittels der EID im Smartphone dann eine qualifizierte elektronische Signatur ad hoc auslösen kann, auch wenn der Inhaber dieser EID vorher dem Vertrauensdienstanbieter noch gar nicht bekannt war. Und auch das sehe ich als einen ganz, ganz wesentlichen Hub in unserer Digitalisierung halt an, weil dann brauche ich eben diese Videodent-Verfahren oder die EID auf dem Personalausweis eben nicht mehr, habe keine komplizierten Verfahren dazwischen, wo ich vielleicht Hardware brauche oder andere Sachen brauche, sondern ich kann aus meinem Smartphone heraus das alles steuern und dann in einem Autohaus einen Leasingvertrag unterschreiben oder vielleicht, in der Branche ist es noch nicht ganz so angekommen, die Themen, aber halt auch vielleicht im Krankenhaus die Dokumente zur Patientenaufnahme damit unterschreiben, weil es ad hoc funktioniert. Der Bitkom hat eine Umfrage mal zur Wallet gestartet und hat in dieser Umfrage herausbekommen, dass mehr als 54% der deutschen Bevölkerung diese Wallet bereits heute auch sofort einsetzen würden. Also die Akzeptanz ist im Vorfeld schon mal relativ groß. Und wenn die ganzen Vorteile dann noch kommen werden, dann bin ich davon überzeugt, wird auch diese Akzeptanz tatsächlich gegeben sein. Auch hier muss ich jetzt wieder ein bisschen Salz reingeben in das Getränk, weil das ist alles fertig und das wird so sein. Okay. Aber wie komme ich denn an meine EID in das Smartphone? Und dazu brauche ich die EID meines Personalausweises. Und wir alle wissen, dass die Nutzung der EID des Personalausweises in der breiten Bevölkerung immer noch leider sehr, sehr gering ist.
Da ist Luft nach oben, ja.
Ich habe meine EID, sie ist nutzbar, ich kenne meine PIN und werde also ohne Probleme am 2.1. meine Wallet in Betrieb nehmen können. Aber viele, viele Menschen haben das nicht, haben vielleicht auch nur den PIN-Brief verlegt, wissen gar nicht, dass es sowas gab. Jetzt überlegt man wieder, wie macht man dieses PIN-Rücksetzungsverfahren? Da gab es mal einen PIN-Brief, der dann Rücksetzungs-PIN-Brief, der dann eingestellt worden ist vom Innenministerium. Auch in der Kommunikation mit einigen Behörden, wenn es im Kommunalbereich ist, die sagen, oh Gott, wenn da jetzt nur täglich 100 Bürger reinkommen, die ihre PIN zurückgesetzt haben wollen, dann sind unsere Meldebehörden absolut überlastet. Das kann nicht funktionieren. Also jeden Zuhörer, der dran interessiert ist und weiß, jetzt, ich habe meine EID noch nicht in Betrieb genommen, macht's jetzt. Geht jetzt zur Behörde, erkundigt euch, seht zu, dass ihr an einen neuen PIN-Brief rankommt oder findet den alten und nimmt über die Ausweis-App dann halt eure EID wirklich in Betrieb. Das kann am 2.1. wirklich helfen.
Ich finde das jetzt nicht so eine ganz schwierige Hürde. Also ich hatte jetzt gerade erst angedacht, ich bin ja ein Optimist. Also es hört sich halt super an, dass wir dann Anfang nächsten Jahres da schon starten können. Trotzdem kommt jetzt der Pessimist durch. Ich weiß, es gab schon mal so eine Führerschein-App und ich glaube, die war genau eine Woche online und danach waren die Systeme völlig überfordert, weil alle sich darauf gestürzt haben. Bei 100, die jetzt gerade daran arbeiten, stellt es vielleicht sicher, dass die Funktion da ist und dass man schon mal weiß, das ist durchgetestet, aber das wäre jetzt noch so eine Sorge, dass man das auch auf Last entsprechend dann auslässt, weil ich wäre garantiert einer der Ersten, der das tut, weil, habe ich bestimmt schon mal erzählt, trotz, dass ich eine Ausbildung als Informatiker habe, ich glaube, ich brauche jedes Mal irgendwie sowas zwischen 15 Minuten und das Schlimmste war, glaube ich, eine halbe Stunde, bis ich das Lesegerät synchronisiert habe mit meiner Karte und dann mache ich das dreimal falsch und bis dann die Unterschrift runter ist, ist das jedes Mal eine Tortur und jeder, der nicht halbwegs soweit technisch unterwegs ist, wird ja nach 5 Minuten die Sachen in die Ecke werfen und sagen, ich unterschreibe das jetzt per Papier, dann dauert es halt ein bisschen länger, c'est la vie. Und von daher freue ich mich, wenn das dann so einfach wird. Aber die erste Hürde ist trotzdem irgendwie da dann, ne?
Ja, wobei ich sie bei den Einlesen der PIT, also das Übertragen der EID des Personalausweis auf die Wallet, ja eine sehr lokale Funktionalität ist. Während, was du gerade angesprochen hast, klar, wenn ich so eine Hype-Funktion halt habe, dass ich sage, ich möchte mein Kfz-Brief in der Wallet halt haben und das machen dann gleich zig Millionen von Menschen, da muss es natürlich auch dann halt ein System geben, dass die ausstellenden Stellen dann diese Last auch IT-technisch ertragen können. Dafür gibt es aber genau für das Ausstellen von Attributszertifikaten tatsächlich Überlegungen, dass das öffentliche Stellen machen können. Das können allerdings auch wiederum Vertrauensdiensteanbieter machen, die speziell Zertifikate halt ausstellen, die dann diese Registerabfragen dann halt machen und dann als VDA diese Informationen zur Verfügung stellen. Also das ist schon ein sehr ausgefeiltes System dahinter. Ich als Nicht-Techniker könnte es ja auch gar nicht sauber und richtig erklären. Aber ich glaube, wenn wir das Problem hätten, dass es dann doch aus irgendeinem Grund kurzzeitig in die Knie geht, dann wäre es ja trotzdem eine Erfolgsstory.
Da haben wir den Optimisten. Sehr schön. Finde ich gut. Prima. Wären das schon so die Updates und Upgrades oder sind da noch mehr Gedanken, die dir durch den Kopf schwirren?
Also im Bereich der EIDAS hatten wir die Attributzertifikate angesprochen. Es gibt weitere neue Vertrauensdienste, die uns sicherlich auch im Punkt der Digitalisierung weiter hilfreich zur Seite stehen werden. Wir hatten ja schon lange den sogenannten Bewahrungsdienst, dass ich also Dokumente nachsignieren kann. Dem kommt jetzt noch ein Archiving-Dienst hinzu, wo es also tatsächlich darum geht, dass ein Vertrauensdienstanbieter Dokumente dann halt archiviert, Dokumente, die aus solchen Systemen herauskommen, denen ist dann halt auch zu glauben, dass sie unveränderbar sind. Da werden die Preservation-Dienste wieder so ein bisschen mit reinspielen. Man sieht also, dass der Werkzeugkasten da auch sich gegenseitig nutzbar gemacht wird als einen weiteren Vertrauensdienst. Und was ein sehr technologischer Vertrauensdienst ist oder zukünftiger Vertrauensdienst, der sogenannte Ledger oder wie die Bundesnetzagentur das Ganze übersetzt hat, ein Journal, heißt also, ich kann gewisse Attribute, die temporär sind, in dem Ledger halt ablegen und dort dann halt auch gucken, sind die noch gültig. Das haben wir vor kurzem mal an einem ganz tollen Beispiel, nämlich den Anwohnerparkausweis gemacht. Man kann also dort zum Beispiel dann in dem Vertrauensdienst Ledger einen Satz erzeugen, der sagt, ja, der Carsten wohnt dort und der hat auch einen Anwohnerparkausweis, der ist gültig. Jetzt zieht aber Carsten um. Und wir sind nicht mehr in der Jahresfrist drin, die so einem Anwohnerparkausweis normalerweise dann gültig ist, sondern du ziehst halt selbstverständlich vorher um. Das kriegt die Meldebehörde mit und wäre dann in der Lage, in dem Ledger einen neuen Eintrag zu machen und sagen, Carsten ist umgezogen, deswegen ist der vorherige Eintrag nicht mehr gültig. Das ist nur etwas, was, glaube ich, jetzt sehr plastisch ist, also ein Vertrauensdienst, über den ich Stati von gewissen Dingen halt nachvollziehbar abspeichern kann. Das Ganze wird so einen Blockchain-Charakter halt haben, also kommen alte Buzzwords wieder hoch, aber die sind intelligent, dass man sie dort an der Stelle macht. Und ich glaube, auch das wird ein Vertrauensdienst sein, wenn wir das mal so richtig verstanden halt haben und unsere Kreativität in der Digitalisierung laufen lassen, der noch weit über das, was wir mit Attributzertifikaten machen können, drüber hinausgeht und viele digitale Prozesse noch massiv und drastisch, auch übrigens nicht nur digitale Prozesse, sondern analog digitale Prozesse, so ein Anlegerparkausweis ist ja ein Stückchen Papier, was im Auto liegt, auch das dann halt vertrauenswürdig absichert und einfacher macht.
Sehr schön. Ich höre auf jeden Fall schon raus, es wird nochmal ein Update und Upgrade geben bei uns. Sehr viele spannende Neuigkeiten für mich auch dabei. Toller Ausblick. Wie gesagt, also 2.1. wird gleich im Kabinett eingetragen. Und glaube, damit haben wir, glaube ich, schon mal so alle mitnehmen können auf der Reise. Also zwei spannende Themen. Ich finde, wir haben es sogar geschafft, die beiden so bisschen zu verbinden, wo ich mir sehr glücklich bin. Ich habe vorher echt drüber nachgedacht. Gibt's noch so letzte Gedanken, letzte Worte? Natürlich an euch beide gerichtet. Vielleicht ist dir, Tim, auch noch ganz viel eingefallen bei dem, was Markus gerade erzählt hat. Vielleicht magst du noch mal.
Ja, es war sehr spannend zuzuhören, zu sehen, wohin sich die EIDAS-Welt entwickelt, wie hoch der Grad der Digitalisierung noch führen wird. Und ich glaube, dass auch im Bereich des NIS2-Umfeldes sich EIDAS auch durchsetzen wird, dass es dort um sich greift, gerade was die Identifizierung angeht, im Hinblick zur Meldung eines Sicherheitsvorfalls, zur Registrierung als wichtige oder besonders wichtige Einrichtung und nicht mehr über Elster, sondern tatsächlich über eine eigene EID und dort auch die Schwierigkeiten vielleicht auch minimieren wird, dass man dort mit dem BSI oder weitere Aufsichtsbehörden in Kontakt treten kann. Also es war sehr interessant zuzuhören und ich habe bei den 2.1. auch notiert. Ich werde es ebenfalls umsetzen, also sehr, sehr gut. Ich möchte nur festhalten, dass eben NIS 2 eine Herausforderung für Unternehmen ist, aber auch zugleich eine Chance. Unternehmen, welche jetzt starten, stärken ihr Sicherheitsniveau nachhaltig. Und die größte Gefahr liegt eben nicht im Regelwerk an sich, sondern im Nichtstun. Und daher möchte ich gerne Werbung dafür machen, dass Unternehmen sich aufschlauen, sich Gedanken darüber machen, welche Aufgabe sie auch im Rahmen, wenn sie kritische Infrastruktur sind oder kritischer Dienstleister sind, welche Aufgabe sie haben im Sinne des Bevölkerungsschutzes und dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und da möchte ich gerne an alle appellieren, da die Aufgaben gut umzusetzen und wünsche dabei viel Erfolg.
Das kann ich nur unterstreichen und vielen Dank, Tim. Markus, von dir noch ein paar letzte Gedanken.
Ja, ich würde sozusagen die letzten zwei Sätze quasi mit rübernehmen. Wir müssen was tun. Ich glaube nämlich auch, dass das, was ich gerade als Ausblick gegeben habe, dass das erfolgreich ist. Letztendlich sind wir diejenigen, die es zu einer Erfolgsstory machen. Wir, die Unternehmen, die Behörden, aber auch wir als Bürger. Wenn wir die Werkzeuge akzeptieren und sie anwenden wollen, und sie werden jetzt schon mal attraktiv, weil sie ja in unserem geliebten Smartphone laufen, dann wird es eine Erfolgsstory werden. Dann haben wir auch wirklich eine gute Chance, Bürokratie abzubauen, weil es über IT geregelt werden kann. Und das kann unser Leben doch sehr, sehr viel komfortabler gestalten. Vielleicht nicht für alle, die nur einmal im Jahr einen Behördengang halt haben, aber für genau die, die mehr als einen halt haben oder halt auch in anderen Branchen halt permanent Kommunikation halt haben, sei es im Gesundheitswesen, sei es im Versicherungswesen, wo auch immer. Wenn wir diese Werkzeuge akzeptieren und nicht nur akzeptieren, sondern sie auch anwenden, dann wird es eine Erfolgsstory, weil dann wird sich keine Nation dagegen verwehren können.
Vielen Dank auch dir, Markus. Ich kann das gar nicht toppen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, es gab zwei tolle Statements von euch beiden. Soweit will ich das auch gar nicht versuchen zu toppen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für diesen spannenden Austausch, für das Upgrade und auch neue Informationen mal. Was ist die letzten 5 Monate zum Thema der NIS 2 gewesen? Wie immer an unsere lieben Zuhörer, wenn es noch Fragen im Nachgang gibt, Hinweise, Wünsche, immer gerne an info@teletrust.de senden. Und dann versuchen wir natürlich auch darauf Antworten zu finden. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr, als natürlich unseren Zuhörern zu danken und euch beiden. Daher vielen, vielen Dank und dann noch einen schönen Abend, Tag, wie auch immer gerade die Uhrzeit bei dem Zuhörer sein mag. Vielen Dank. Bis dahin.